Okay, wollen wir gleich weitermachen? Lass uns, wer will, kann dazu aufstehen für unser Gebet. Dann machen wir gleich weiter. Himmlischer Vater, wir danken dir, du hast uns diesen Tag geschenkt, diese Zeit zusammen. Danke, Herr, für deine Güte, für deine Liebe, für deine Fürsorge und all das. Herr, hilf uns einfach, all das auszulassen, was uns von dir ablenkt, dass wir wirklich ganz für dich da sind, ganz für dein, dass dein Wort wirklich in uns tief sinken kann. Sprich zu uns durch deine Worte. In Jesu Namen. Amen. Amen. Könnt ihr euch wieder setzen? So, wie ihr merkt, wie ich vorhin gesagt habe, sind wir heile zurückgekommen. Wir hatten auch ein bisschen Abenteuer. Also Daniel meinte, ja, der hatte Daniel nicht einfangen können, ist kaputt und jetzt kann er ihn streicheln. Nein, das ist ein glaube ich, ein Gepard, sagt man auf Deutsch, auf Englisch ein Cheetah. Das zahm ist. Natürlich haben wir an unserem letzten Tag, bevor wir abgeflogen sind, in Kisumu, beim Victoria See, mal das ist ein Park, wo die ganzen, also das war aus Impala Park für die Impalas, die da sind, und dann immer wieder haben sie kleine Tiere aufgenommen, dessen Eltern umgebracht wurden. Vor allem von den auf den Dörfern, wo die Leute einfach gesehen haben, die wollen unsere Tiere. Und dann haben sie die umgebracht, nicht gesehen, dass da auch Babys sind. Ja, das haben wir am letzten Tag besucht. Aber wir hatten auch viel erlebt. Das war unser Auto bei der Ankunft. Also wir hatten vier von der Gemeinde, die uns besucht haben. Die vier Leute bei Daniel, da sind die vier Leiter, also Evangelisten der Gemeinde in Obule. Und das waren dann zwei Frauen auf der anderen Seite, die schon unser Essen bereitet haben, als wir unterwegs waren. Und dann neben der Frau ist eben der Fahrer des Wagens. Wenn man einen Wagen mietet, kriegt man einen Fahrer gleich mit dazu. Ja. Es war wirklich ein Abenteuer. Natürlich, als wir unsere Reise gestartet haben, waren wirklich einige Fragezeichen, Fragen, die ich hatte, die wir beide hatten, was uns dort erwartet. Vor allem, das hat er uns gleich am Anfang gesagt, wir sind dann in Gegenden gekommen, wo die Leute noch nie Weiße gesehen haben. Das war schon interessant, praktisch, ja. Man fühlt sich wie im Zoo, ja, wo alle einen anstarren. Aber da waren schon diese Reise, wohin geht es und was erwartet uns dort, und war sehr viel, was auch sehr positiv war. Aber als ich dann eben zurückgekommen war und musste ich dann daran denken, auch als ich dann unsere Stelle für heute gelesen habe in Johannes 14, da waren auch Fragen. Unsicherheiten. Da muss ich auch denken an die Zeit, auch wo wir unsere Kinder klein waren, wo es auch, wenn wir auch irgendwo hingereist sind, wo sie noch nie waren, dann waren natürlich viele Fragen. Wohin die Reise geht, was wir dort machen werden, und dann vor allem, als wir dann unterwegs waren, wie lange noch? Das war die Frage, die wir am häufigsten gehört haben. Wir sind in Johannes-Evangelium an einem Punkt angekommen, wo es auf den Höhepunkt zugeht. Johannes 14, also praktisch die Kapitel 14, 15, 16, 17, da ist Jesus, das ist der Abend, bevor Jesus gekreuzigt wird. Da kann man sich gut vorstellen, dass er einiges wirklich nicht Alltägliches sagen will, er wirklich da einiges mit auf den Weg geben will seinen Jüngern, dass sie wirklich Wesentliches mitnehmen können. Zu diesem Zeitpunkt weiß Jesus ganz genau, was auf ihn zukommt. Die Themen, die er hier anspricht, sind Themen, die eher damit zu tun haben, wie es wird, wenn er weg ist. Die Zeit danach schaut er an, nach seinem Weggang. Und ich denke, wo er da mehr und mehr über dieses Thema redet, wie es ist, wenn er nicht mehr da ist, das kann ich mir gut vorstellen, dass die Jünger sich unsicher fühlen und sich fragen, wie wird es denn sein, wenn er nicht mehr da ist? Denn eigentlich war er für so lange, für diese Jünger, war er wirklich Mittelpunkt. Und sie waren einfach ihm hinterher. Und wenn er nicht mehr da ist, dann ist bestimmt eine gewisse Ungewissheit da. Wie wird es denn sein? Immer wieder habe ich mich dann daran erinnert, als ich es gelesen habe, an Dinge in unserer Reise. Und da will ich mich immer wieder so ein bisschen anknüpfen. Denn eigentlich, was passiert, nachdem Jesus weg ist, ist auch eine Reise in einer Art und Weise von den Jüngern, die wollen. Es ist eine Reise ins Ungewisse. Sie machen sich auf den Weg ohne Jesus. Und ich denke, die Dinge, die Jesus ihnen mit auf den Weg gibt, das sind Dinge, wovon wir auch lernen können. Denn immer wieder im Leben tauchen Dinge auf, die uns, für uns Ungewissheit sind, die uns vielleicht umwerfen sollten, die aber die anders ist als das, was wir sonst kennen. Und seine Worte sollen uns auch stärken, helfen, stützen. Jesus hatte am Ende von Kapitel 13, um ein bisschen den Zusammenhang zu stellen, schon angekündigt. Er sagte zu seinen Jüngern, noch eine kleine Weile bin ich bei euch, ihr werdet mich suchen. Und wie ich zu den Juden schon sagte, wohin ich gehe, dorthin könnt ihr nicht kommen. Sie wollen mitgehen. Petrus sagt sogar, egal wo du hingehst, ich gehe mit. Aber Jesus macht klar, ihr könnt nicht dahin gehen. Das heißt, bald werden die Jünger ohne Jesus sein. Und die erste Frage ist natürlich, wohin geht er denn? Und auch diese ganze Unsicherheit, die damit verbunden ist. Wie wird es denn sein, wenn er nicht mehr da ist? Wie werden wir denn sein als Gruppe? Und er gibt ihnen einiges auf diese neue Reise, die ihnen helfen soll. Im Anfang von Johannes 14 stellt er gleich sicher, was das Ziel ist ihrer Reise. Er sagte zu ihnen, euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Zuerst mal will Jesus seine Jünger beruhigen. Er beruhigt sie, dass der Grund für seinen Weggang ist, er bereitet etwas, worauf sie sich freuen können. Das Endziel. Er gibt seinen Jüngern, er gibt auch uns bekannt. Die Reise hat ein Ziel. Das Ziel ist, beim Vater zu sein. Dieses Ziel gehört nicht zu dieser Welt, wo wir jetzt leben. Und Jesus sagt, ich gehe hin, um es vorzubereiten. Da darf man dann natürlich gespannt sein, was uns da erwartet. Aber es ist ja interessant, dass Jesus es eigentlich recht wenig beschreibt, wie es wird. Er sagt, ein Haus, eine Wohnung, ja, mehr nicht. Aber eigentlich hat er schon die Hauptsache gesagt. Die Hauptsache ist erstens, dieses Haus gehört zum Vater. Das heißt, wir werden beim Vater sein. Und in diesem Haus wird auch er sein. Das heißt, wir sind bei Jesus. Und das ist das eigentlich Entscheidende. Wenn wir am Ende unserer Reise sind, sind wir denn dort? Ja, als wir nach Kenia gingen, wir wussten nicht, wo wir hinkommen. Wir wussten nur, Sammy hat gesagt, ihr seid bei uns. Okay? Haben uns auch verlassen. Ja. So ist es auch mit Jesus. Wir wissen nicht, wie es dann wird. Aber Jesus sagt, du bist bei mir. Und das reicht. Ich denke, das ist auch wichtig, dass wir das erkennen. Dass wir das im Herzen behalten. Unsere Reise, wo unsere Reise endet. Es ist egal, wo es endet. Hauptsache, Jesus ist da. Und unser Vater im Himmel. Wenn das der Fall ist, dann sind wir sicher. Ja, wenn wir unser Leben in seine Hand gelegt haben, wenn wir unser Vertrauen auf ihn gerichtet haben, dann haben wir etwas, worauf wir uns freuen können. Etwas in der Zukunft. Wir wissen nicht, wann diese Zukunft kommt, aber der kommt. Also sehr interessant, auch in diesem Kapitel, wenn man einfach liest und diese Dynamik sieht. Thomas, der Jünger Thomas, der war damit nicht zufrieden. Er sagte, Moment, wir wollten eigentlich sehen, wie du gehst, und dann gehen wir den gleichen Weg, so ungefähr. Und woher sollen wir es wissen, wenn wir es nicht, diesen Weg nicht kennen? Vielleicht will er einfach wissen, was er zu tun hat, genau damit er es genau nachfolgen kann. Manche tun das. Aber Jesus sagt, nee, darum geht es nicht. Da sagt er Worte, die für uns vielleicht sehr bekannt sind. Er sagt, ich bin der Weg. Ich bin der Weg. Und die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater aus, nur durch mich. Das heißt, es gibt keine Anweisungen, wie dieser Weg zu beschreiten ist, sondern einfach eine Person, auf den wir unser Vertrauen setzen. In dem wir uns auch praktisch vergeben, unser Leben in seine Hände. Und als er diese Worte gesagt hatte, hat er auch diese ersten Wörter nachdrücklich betont. So steht es in dem Urtext, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Das uns erinnert uns auch vielleicht, oder hat die Jünger bestimmt daran erinnert, an 2. Mose, wo Mose vor einem brennenden Busch steht und mit Gott redet. Und er sagt, wer bist du? Was ist dein Name? Und er sagt, ich bin, der ich bin. Und so tut Jesus im Grunde genommen durch diese Worte praktisch seine Stellung Gott gegenüber. Ich bin der Weg. Und es ist interessant, wenn wir das überlegen. Ja, Jesus sagt, ich bin der Weg. Und man sagt, Moment, also da komme ich nicht hin durch einen Menschen, ich muss einen Weg gehen. Und Jesus sagt, nein, ihr müsst nicht einen Weg gehen, sondern mit mir gehen. Das ist die Entscheidende. Mit mir diesen Weg gehen. Und wie auch immer dieser Weg aussieht, mit Jesus ist dieser Weg zu gehen. Und irgendwie haben sie das begriffen, denn wenn man in der Apostelgeschichte liest, wo diese neue Glaubensrichtung, die auftaucht, sie haben sie nicht Christen genannt, zuerst. Immer wieder haben sie vom Weg, der Weg gesprochen. Ja, auch zu seinen Gegnern. Dieser neue Weg, also diese Wort taucht dann 5, 6 Mal immer auf, und das beschreibt einfach das, was die Menschen, die Jesus nachfolgen. Der Weg. Das heißt, es ist etwas, wo wir unterwegs sind mit Jesus. Das ist das Entscheidende. Und er hängt einfach dran, dieses mit Wahrheit und Leben, weil erstens Wahrheit, es ist das Wahre, der wahre Weg, es ist der richtige Weg, es ist der reale Weg. Und Jesus will damit nachdrücklich sagen, ja, er ist der Weg, und das Wahre, was wir haben, ist nicht viel weniger. Also ich finde interessant, wenn ich mit Leuten rede über Wahrheiten, dann fängt es an, abstrakt zu werden. Aber Wahrheit hat mit Realität zu tun. Das ist das reale Leben. Das ist das Echte. Nichts Gefälschtes und nicht irgendwie Schwammiges. Er wird Thomas sagen, wichtig aus dem Weg ist, wie wir da hinkommen. Ja? Und es war auch interessant, als ich in Afrika war, habe ich ziemlich schnell festgestellt, dass die Leute einfach mich sehen wollten. Und er hat gesagt, seitdem er war das erste Mal 2012 hier und wir haben uns kennengelernt. Und hat den Leuten immer wieder von Don erzählt. Und dann, sie haben gesagt, also er hatte mir auch gesagt, als ich ankam, gesagt, die vielen Leute haben, ich habe immer wieder von Don erzählt und irgendwann haben sie gesagt, gibt's den wirklich? Oder erzählst du nur von ihm? Ja? Und so war es für ihn auch wichtig, dass sie kommen, damit sie auch sehen können, da ist ein echter Mensch dahinter. Aber ich denke, es ist auch interessant, dass auch in diesem Gespräch bei den Jüngern, dass auf einmal, wo Jesus vom Vater redet und dass er nur zum Vater kommt, es scheint aus dem Philippus, dem Jünger, rauszuplatzen. Herr, zeig uns den Vater. Mehr brauchen wir nicht. Ich habe mich gewundert, was sind deine Beweggründe? Warum fragt er das? Oder warum will er das? Ja, vielleicht will er einfach sehen. Willst du den Vater sehen? Willst du Gott sehen? Auf der einen Seite ist das Ziel unserer Reise, ist der Vater. Ja? Willst du ihn jetzt hier sehen? Das war ein Wunsch von Mose. Ja? Wo er mit Gott redete und er irgendwie, ich weiß nicht, wie man sich vorstellen kann, aber er sagte irgendwann, ich will deine Herrlichkeit sehen. Und Gott sagte, nee, keiner kann das machen. Kein Mensch kann das machen und überleben. Geht nicht. Ja? Das musst du uns zu denken geben. Auf der einen Seite wünsche ich mir bei manchen Menschen, mit denen ich rede, über Glauben und so, dass Gott einfach erscheinen würde. Und dann würden sie glauben. Aber er lässt sich nicht so einfach machen. Ja? Aber es ist interessant, die Antwort von Jesus ist, die Antwort ist fast ein Tadel. In Vers 9 können wir lesen, er sagt, so lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich noch nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du das sagen? Zeig uns den Vater. Es ist interessant, ist wirklich interessant hier. Er sagt, willst du wirklich den Vater sehen, dann schau auf mich. Da hättest du die ganze Zeit, so verstehe ich das, den Vater sehen können, wenn du nur auf mich schaust. Und da stellt er sich so eng mit dem Vater verbunden. Das tut er immer wieder. Dass er praktisch, dass er im Grunde genommen sagt, kannst du uns nicht unterscheiden. Willst du den Vater sehen, schau auf mich. Wenn du auf Gott schaust, schaust du auf mich. Er kann das nicht trennen. Und er will es auch nicht trennen. Und eigentlich ist das eine ungeheure Behauptung. Wenn man es überlegt. Ja? Wenn Jesus sagt, er ist so eng mit dem Vater verbunden, dass all seine Handlungen, all seine Emotionen, all dem, was Jesus ausmacht, nichts anderes sind, als was wir beim Vater erleben würden. Er stellt sich praktisch auf eine Stufe mit Gott. Und als ich diese Worte gelesen habe und richtig darüber nachgedacht habe, vor Jahren ist das denn schon, das hat mich einfach zu der Überzeugung gebracht, du kannst nicht, oder es gibt Leute, die einfach sagen, Jesus war ein guter Lehrer, ein guter Mensch, aber mehr nicht. Aber wenn Jesus diese Worte gesagt hat, wenn Jesus das von sich behauptet hat, dass er der Weg zu Gott ist, Und dass wenn man Gott sieht, wenn man ihn sieht, wenn er nur ein Mensch ist, dann ist er entweder bescheuert oder verblendet. Da kann man nicht behaupten, dass er ein guter Mensch ist. Das geht nicht. Ja, entweder ist er das, was er behauptet, oder irgendwas ist, tickt in ihm nicht richtig. Tut mir leid. Da kann ich nicht mitgehen. Ja, und das Nächste, was wir auch hier sehen, ist einfach, es stellt klar, willst du Gott sehen, schau auf Jesus. Und wenn er sagt, ich bin der Weg, dann gibt es keinen anderen Weg zu Gott. Das sind Dinge, die nicht die wir behaupten, sondern die Jesus gesagt hat. Und wir nehmen sie einfach an. So ist es. Und es war auch, und so mussten die Jünger das annehmen und haben sie es wahrscheinlich angenommen. Da haben sie angenommen. Aber die Jünger haben auch bald eine große Umstellung. Denn für 3 Jahre waren sie mit Jesus. Überall. Bald sind sie nicht mehr. Ja. Ich war froh, als wir in Kenia waren, dass Sammy gesagt hat, du gehst nirgendwo alleine, weil da hätte ich mich garantiert verlaufen. Ja, also die Wege da waren so verwinkelt und verzwickt und was auch immer. Ich habe Sammy gefragt, wie kommst du hier zurecht? Er sagte, ich bin hier aufgewachsen. Ja, das sind einfach Wege durch den Busch. Und irgendwann geht man nach links und nach rechts, nach links, nach rechts, nach rechts, nach links. Und dann ist man da. Ja. Frag mich nicht wie. Ja. Und ich war froh, dass ich ihn dann da hatte, damit hatte, damit ich da ankam, wo ich da hinkommen sollte. Und ich denke, die Jünger waren auch froh, dass Jesus da war. Und die hatten es in einer Weise hatten es vielleicht gut, dass Jesus da war. Aber es kommt eine Zeit, wo Jesus nicht mehr da ist. Und Jesus will praktisch einen Trost geben, dass auch wenn er nicht da ist, so sind sie nicht alleine. Der sagt folgende Worte. Ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann. Denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber, ihr erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich lasse euch nicht als Waisen zurück, ich komme zu euch. Er verspricht hier einen Beistand, einen Tröster, sagt eine andere Übersetzung, Fürsprecher. Eigentlich, wenn man das Wort, versucht das Wort zu verstehen, was im Urtext ist, das heißt wörtlich, einer, der herbeigerufen wird zur Seite, zu einem an die Seite. Das heißt, du rufst jemand, der kommt hierher und der gibt dir das, was du brauchst. Und so ist dieses Wort an sich, kann vieles bedeuten. Es kann ein Anwalt sehen, heißen. Das heißt, du musst vor Gericht und du rufst jemanden herbei, der dir Beistand gibt. Dein Beistand beim Anwalt. Es kann auch jemand heißen, in einer anderen, in vielen Situationen, so ist es einfach jemand, der an dir an die Seite gestellt wird. Und was da passiert, hängt von dem Zusammenhang ab. In Zeiten, wo du traurig bist, gibt er Trost. In Zeiten, wo du vielleicht auf dem falschen Weg bist, gibt er Zurechtweisung. In Zeiten, wo du den Mut verlierst, gibt er Mut, Ermutigung. Das ist das, was der Heilige Geist in uns tun will, was Jesus gibt. Und es ist interessant, wenn wir das sehen, dass Jesus hier sagt, ich gebe dir einen anderen Beistand. Das heißt, der Heilige Geist wird eigentlich das sein, was Jesus im Fleisch war für die Menschen, für die Jünger damals. Wenn wir wissen wollen, wie der Geist in uns wirkt, lernen wir viel, wenn wir einfach sehen, wie Jesus mit seinen Jüngern umging. So wirkt auch Gott in uns durch seinen Geist. Und es ist ja an einer anderen Stelle, es ist interessant, weil Jesus sagt sogar, es ist gut, dass ich weggehe. Es ist gut, dass ich weggehe, damit der Geist kommen kann. Denn eigentlich, wenn man es überlegt, wenn Jesus hier bleibt auf der Erde, dann ist hier immer begrenzt auf einen Ort. Irgendwo ist Jesus, aber er kann nicht woanders sein. Aber dadurch, dass er weggeht und seinen Geist sendet, dann ist der Geist jetzt überall. Da, wo wir sind, ist er. Was er nicht sein kann, wenn er leiblich hier wäre. Und das ist das, was er betonen will, wenn er über diesen Geist redet und sagt, dass es gut ist. Wenn wir auf diesem Weg sind, dann gibt es zwei Dinge, die für uns wichtig sind oder die auch alle Menschen brauchen. Liebe und Gehorsam. Jesus redet davon, dass wir, also praktisch, wenn ihr zu mir gehört, dann hört ihr auf das, was ich sage. Wenn ihr mich liebt, dann tut ihr das, was ich sage. Das gehört zusammen und das gehört auch dazu, dass wir auch dann den Geist hören können. Wenn wir bereit sind, das zu tun, was Jesus will. Jesus ist mit uns heute durch seinen Geist. Ich kann mich erinnern, bevor ich die Anreise angetreten habe, und auch in der Zeit, vor allem in der ersten Zeit, wo ich da war, mein ständiges Gebet war: Herr, gebrauche mich für das, was du tun wirst. Ich hatte keine Ahnung, was ich zu den Menschen sagen soll, die so ein anderes Leben haben als ich. Aber das, was uns verbindet, ist unser Herr. Und was uns auf unserer Reise mit unserem Herrn verbindet, ist die Tatsache, dass, und ich meine, auf unserer Reise wollen wir nicht einfach bequem dahin kommen, wir wollen auch etwas tun, jeder Mensch will etwas tun, was sinnvoll ist, wo er meint, es wirklich hat etwas, was Bestand hat, dass es wirklich etwas ist, was vielleicht mein Leben auch überdauert, dass es nicht einfach hier, heute hier, morgen weg. Wir wollen wirklich wissen. Wir wollen wissen, dass unsere Mühe nicht umsonst ist. Dass alles nicht schnell vergeht. Und das spricht Jesus an am Anfang von Kapitel 15, am Ende von unserer Stelle, die wir diese Woche lesen sollen. Er sagt, ich bin der wahre Weinstock, mein Vater ist der Weingärtner. Gärtner, jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jede aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Dieses Bild von dem Weinstock, dem Fruchtbringen, ist eigentlich das, was unser Leben sinnvoll macht. Was ist das? Das ist alles, was Jesus durch uns tut. Ob es einem anderen Menschen zu helfen oder einen Menschen zu lieben oder trösten oder ob es einen anderen Menschen zu ihm zu führen. Das ist Frucht, die er macht. Und das Sinnvolle, das Entscheidende ist die Verbindung zum Weinstock. Und das betont Jesus auch selbst. Ein paar Verse weiter sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Entscheidend ist die Verbindung zum Weinstock. Wir wollen alle wissen, dass unser Leben Sinn macht, einen Sinn hat, dass unsere Mühe nicht umsonst ist, dass wir etwas Bleibendes hinterlassen. Und Jesus sagt, wenn wir mit ihm verbunden sind, wenn wir ihm folgen, wenn wir auf ihn hören, dann werden wir Frucht bringen. Und diese Frucht, sagt er, ist bleibend. Es macht Sinn. Es ist nicht etwas, was heute da ist und morgen weg. Ich weiß nicht. Die Menschen waren sehr dankbar, als wir gegangen sind. Ich weiß nicht, was ich da überhaupt bewirken konnte in so einer kurzen Zeit. Aber es ist einfach, für mich habe ich gelernt im Laufe des Lebens, wenn du etwas tust im Namen Jesu, dann brauchst du keine Sorgen zu machen um die Frucht. Er bringt sie. Und dann wird es auch bleiben. Und du weißt nicht, wie oft, aber es wird so. Ich muss sie nicht sehen. Ich vertraue darauf, dass er das gibt. Und in einer Weise gibt es mir auch Frieden. Ich mache mir keine großen Sorgen drum. Ich denke, das ist auch das, was Jesus uns geben will. Stefan hat es schon angesprochen in der ersten Stunde. Da redet Jesus von einem Frieden in dieser Stelle. Er sagt, meinen Frieden gebe ich euch. Einen Frieden, nicht wie der Friede, den die Welt gibt. Deshalb brauchen wir uns keine Sorgen machen, keine Angst zu haben. Er schenkt uns seinen Frieden, wenn wir zu ihm kommen. Dieser Friede kann keinen Menschen wegnehmen. Kann nichts in der Welt wegnehmen. Wenn der Friede in uns durch bestimmte Umstände oder eine Lage oder was auch immer nicht mehr da ist und es weg ist, dann können wir denken, oh, das war eine Friede von der Welt. Denn dieser Friede von Jesus kann uns keinen Mensch nehmen. In Römer 5 sagt Paulus, wir haben Frieden durch Jesus Christus mit unserem Herrn. Jesus, wenn wir zu Jesus kommen, bringt er uns in eine Position vor Gott, wo wir Frieden haben. Und dieser Frieden ist auch in uns. Und dieser Friede, das kann keiner uns wegnehmen. Und es gibt Zeiten, wo wir vielleicht in der Gefahr sind, sie verlieren. Es gibt Situationen, wo die sehr unruhig sind. Aber da muss einfach diese Worte, die Stefan auch erwähnt hatte, müssen wir auch einfach für uns beherzigen. Sorgt euch um nichts, sondern im Allen lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Das heißt, der Friede ist schon da. Es muss nicht etwas, was kommen muss. Es wird uns bewahren. Der Friede, der schon da ist, wird uns bewahren. Das heißt, wir geben einfach all diese Sorgen und Ängste ab und sein Friede bewahrt unser Herz auf diesem Weg zum Endziel. Und das ist ja das Wichtige, dass wir nicht vergessen, was das Endziel ist. Vergiss nicht, was das Endziel ist. Wir haben ein tolles Endziel. Und Jesus sagt, er ist der Weg dahin. Und er will uns gebrauchen auf diesem Weg dahin. Und auf diesem Weg haben wir den Frieden, den Gott uns schenkt, den er uns schenkt. Und wir haben einen, der uns auf diesem Weg begleitet, den Geist in uns, der uns Kraft gibt, der uns das ermöglicht. Lasst uns dieses Ziel vor Augen haben. An dem letzten Tag da habe ich ihnen gesagt, ich weiß nicht, ob ich wieder nach Kenia komme. Auf der einen Seite reizt es mich schon, wieder hinzugehen. Aber ob ich hingehe, weiß ich nicht. Und ob sie noch da sind, wenn ich komme, das wissen wir auch nicht. Wir wissen einfach nicht. Ja. Aber was ich einfach mit auf den Weg gegeben habe für sie und für mich, ist einfach zu sagen, ist egal, wir wollen das Ziel haben, dass wir uns wiedersehen. Ob es dadurch ist, dass sie nach Kenia kommen oder ob es eines Tages ist im Haus des Vaters. Das muss unser Ziel sein, dass wir dort einander wiedersehen. Und das muss unser Ziel für uns, dass wir uns einander Mut machen. Haltet fest, dass wir ans Ziel kommen. Denn Jesus wartet auf uns da. Und wir freuen uns darauf, wenn wir das geschafft haben. Beten wir zusammen zum Schluss. Herr, ich danke dir. Du hast uns ein tolles Ziel vorgegeben. Du hast uns so viel mitgegeben auf dem Weg. Und ich danke dir einfach, dass du unser Herr bist, dass du der Weg bist, dass du uns das wahre Leben schenkst, das wir jetzt haben und weiter. Ich danke dir, Herr, dass wir wissen können, du bist unser Herr, du bist unser Gott. Dass es sich lohnt, dir nachzufolgen. Lass uns die Augen nie von dir loslassen. Dass wir wirklich dieses Ziel haben am Ende, mit dir zu leben in Ewigkeit. Amen. Amen. So, gehe in den Frieden Jesu. Gehe in den Frieden Jesu und in den Frieden unseres Herrn. Durch jeden Tag in der Gewissheit, er ist da, er stärkt uns. Wir laden alle ein, auch einen Kaffee, die Gemeinschaft miteinander zu haben, miteinander zu genießen. Für alle, die es wollen, wir haben noch die Zettel für die nächste Woche. Könnt ihr verteilen, mit eins nehmen und weitergeben. Sonst wünsche ich allen eine gesegnete und schöne Woche. Genießt die Sonne.